Hakesh, spitze rein das Ding. 11 Minuten zur EM, der SZBZ-Fußball-Podcast.
Hallo, mein Name ist Hans-Jürg Zürn. Ich bin Verlagsleiter der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Schön, dass ihr unseren EM-Podcast wieder hört. Hacke, spitze rein das Ding. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, Weltrekordler und Weltmeister. Herzlich willkommen, Nico Kappel.
Hallo, servus, grüß dich.
Ja, grüß dich, Nico. Hast du gestern das deutsche Spiel gesehen?
Ja, klar, hab's mir angeschaut. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich es nicht anguckt hätte, ich weiß es nicht.
Warum das denn?
weil man dann natürlich immer enttäuscht ist, ja, wenn dann das deutsche Team rausfliegt und ja, ich finde auch mit nicht unbedingt der größten Glanzleistung, ja, die eine oder andere gute Chance hat man, aber die machen sie jetzt anders aus, aber ja. 200-prozentige Chancen sind halt auch nicht so viel und auch sonst war nicht so viel Bewegung drin. Ja. Ich finde schon, dass wir zumindest in gewissen Teilen leider verdient rausgeflogen sind.
Ja, du hörst dich jetzt schon richtig nach Fußballexperte an. Interessiert dich Fußball?
Ja, auf jeden Fall. Also Fußball interessiert mich auf jeden Fall. Ich gehöre außer den 82 Millionen Trainern, die es gerade gibt. Ich hätte es ja sowieso auch ganz anders gemacht. Spaß beiseite, da lebt man natürlich schon mit und so. Und mein Herz schlägt natürlich hauptsächlich für den VfB Stuttgart.
Ja, da bist du ja hingewechselt vom VfL Sindelfingen.
Genau, ja, ja.
Aber da ist ja jetzt gerade Pause und vom VfB war ja nur interessant natürlich der Sascha Kalajdzic mit Österreich, aber das hat ja auch nicht geklappt. Ja, so ist es halt. Ja, das stimmt. Und auch ein ganz spektakuläres. Du kennst jetzt solche Situationen natürlich aus dem eigenen Erleben. Also du hast 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille geholt im Kugelstoßen. Das ist doch auch jede Menge Druck, die da auf einem Athleten lastet. Wie gehst du damit um und was hast du vielleicht auch vermisst bei der deutschen Mannschaft?
Ja, wie geht man damit um? Ich muss ja sagen, 2016 hatte ich noch eine sehr angenehme Situation. Da ging ich ja nicht als Favorit in den Wettkampf, sondern da ging es, klar, es ging trotzdem um eine Medaille. Aber das war so, okay, nach dem zweiten Versuch hatte ich einen ganz guten Versuch stehen. Und dann auch, wenn ich die Konkurrenz, also Konkurrenz war ja dann auch dort mit dabei, das kann man ja mal so einschätzen, wie es so aussieht. Und dann war eigentlich klar, okay, mit dem guten zweiten Versuch, das Silber nahezu sicher ist und dass ich eben nach vorne angreifen kann. Und sowas ist natürlich immer sehr angenehm, ja, wenn man quasi der Angreifer ist, wenn man eigentlich schon ganz gut bis dahin gespielt hat und man dann eben riskieren kann, ja, und sagen kann, jawohl, jetzt alles oder nichts. Und kann sich dann da reinbeißen in den Wettkampf, sage ich immer.
Ja, das ist ja die Situation beschreiben Sportpsychologen ja so, du kannst entweder was gewinnen oder was verlieren. Also entweder bist du gierig, was zu gewinnen oder du hast Angst, was zu verlieren. Und ich glaube, gestern war zu spüren, die Angst, etwas zu verlieren, oder?
Ja, das, ich finde, man sieht das so im ganzen Turnier schon so ein bisschen und es fehlt einfach irgendwie so ein, zwei Spieler, die einfach auch mal das nach vorne hin ins 1 gegen 1 gehen, vielleicht mal ein oder zwei stehen lassen und dann dadurch jetzt sich halt Räume bilden, ja, auch für andere Spieler und dann mal eben mit Druck nach vorne kommen. Das fehlt so ein bisschen, weil, wie du schon richtig sagst, mal immer so ein bisschen den Eindruck, dass halt dann, also keiner will den Fehlpass spielen oder keiner will den Ball verlieren, also spiele ich in den hin, den man am sichersten ist, wo der Ball noch bei uns ist und ja, das macht es natürlich dann nicht einfach. Das hat sich so ein bisschen durch das Turnier gezogen, finde ich. Also da spielen wir nicht den attraktivsten Fußball. Mhm. Aber ja, jetzt auf der anderen Seite ist klar, jetzt danach motzen ist schon mal einfach. nichtsdestotrotz haben wir uns in der schweren Gruppe noch durchgesetzt.
Aber interessanterweise ist ja keiner mehr dabei aus dieser schweren Gruppe.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist etwas überraschend, ja.
Ich mach mal Frankreich, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, Frankreich gegen Schweiz nach dem Elfmeterschießen, irgendwie hast du das gar nicht mitbekommen?
Ja, ich bin ja auch mitten in der Tokio-Vorbereitung, dann ist natürlich Schlaf auch sehr wichtig. Und ich habe mich dann ja, ich habe mich dann in der 80. Minute bei 3-1 ins Bett gelegt, logischerweise. Genauso wie beim Spiel davor, da stand auch 3-1 in der 80. Minute.
Kroatien-Spanien war das, ja.
Genau, da habe ich entschieden, in die Küche zu gehen und mir mein Abendessen zu machen. Oder unser Abend mit meiner Freundin, mit der Luisa. Und ja, jetzt habe ich zweimal ein 3-1 auf ein 3-3, einmal sogar inklusive Elfmeterschießen verpasst. Aber naja, dafür hatte ich eine leckere Spaghetti Bolognese.
Ja, wer zu früh abschaltet, den bestraft das Leben.
Genau, weißt du, ja.
Ich will noch mal gerne auf den Druck zurückkommen. Du hast da selber so eine Situation erlebt. Du hattest einen Wettkampf, da hast du Weltrekord gestoßen. Und im Nachhinein, also das ist natürlich ein Riesenjubel und man ist ja stolz und glücklich. Und im Nachhinein wurde der dann wegen, ich sag jetzt mal, eines Formfehlers aberkannt, weil wenn ich es richtig weiß, der Wettkampf nicht vorher angemeldet war.
Ja.
Und das Spannende war, du hast ja kaum eine Woche später, hast du dann den Weltrekord wieder geknackt. Hattest du da so eine Wut im Bauch, dass du sagst, das kann jetzt überhaupt nicht wahr sein? Oder das ist ja wirklich eine Drucksituation. Du machst einen Weltrekord und bestätigst den praktisch mal so ganz eben eine Woche später wieder.
Ja, so ganz eben war es nicht. Das war dann im sechsten Versuch, so viel ich noch weiß. Also wenn das jetzt, das war 2020, also mir ist das schon zweimal passiert, muss ich dazu sagen. 2017 hatte ich das schon mal, dass ich kurz vor der Weltmeisterschaft 2017 habe ich 13,81 Meter gestoßen in Biberach.
Mhm.
Das wäre auch Weltrekord gewesen. Der ist dann nicht anerkannt worden, also, ja, weil eben der Wettkampf nicht im Paralympischen Komitee angemeldet war. Und dann hatte ich zwei Wochen später Weltmeisterschaft und dann habe ich genau nochmal die Weite gestoßen, 13,81, und bin damit Weltmeister geworden. Und dann ist mir das ja letztes Jahr passiert. Oder was heißt passiert? Da war es eben, ja, da wussten wir auch, dass der dann nicht angemeldet ist, weil das einfach alles zu kurzfristig war aufgrund von Corona. Und bei uns beim Paralympischen Komitee müssen die Wettkämpfe zwei Wochen vorher angemeldet sein. Und das war eben letzte Saison schwierig. Und da war es eben, also da war es dann schon so, da war es dann mit Ankündigung. Ja, ich habe dann in Stuttgart 14,40 gestoßen auf der Festwiese. Das wäre zu dem Zeitpunkt 21 Zentimeter über Weltrekord gewesen. Und dann habe ich vier Wochen später, das konnte man dann einplanen, in Bad Boll, oder drei Wochen später war es, glaube ich, in Bad Boll war dann der Wettkampf. Und da war es dann natürlich schon mit Ankündigung, ja. Da hat man dann schon alles vor, da war die NADA da extra und so, da war das gefühlt einfach angekündigt, ja. Jetzt ist das natürlich als Athlet nicht so einfach, ja, wenn du dann quasi, vor allem während der Corona-Zeit, weil dann alles ein bisschen schwieriger ist mit Organisieren und so, quasi überall sagen musst, ja Leute, ich will aber Weltrekord stoßen und dazu brauche ich das.
Ja.
Und also das war schon ein komisches Gefühl, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn du quasi eine Woche vor deinem Wettkampf dich eigentlich schon drüber unterhältst, was ist nach dem Weltrekord. Ja.
Das ist so ähnlich, wie du dich halt beim Fußball vorher schon drüber unterhältst, wer den Pokal dann in die Hand nimmt.
Und das war schon hart. Aber ich muss auch sagen, also jetzt mental gesehen, es war halt auch eine Zeit, eine Phase. Ich sage immer, entweder hat man es drauf oder man hat es gerade nicht drauf.
Hm.
Ja, in der ersten Hälfte dieser Saison habe ich es einfach noch nicht drauf, muss man einfach ehrlich sagen. Deswegen sind auch die Leistungen einfach noch nicht so. Letztes Jahr in der Phase, da hatte ich es einfach drauf. Ja, da war auch egal, ob ich die Nacht davor 8 Stunden geschlafen habe, ob ich zum Frühstück das gegessen habe, ob ich das gemacht habe, sondern da war ich gut drauf, da hatte ich eine gute Phase, da war ich sicher im Ring, da hat alles andere drumherum auch gestimmt, mir tat nichts weh, das ist auch immer wichtig. Und dann habe ich 4, 5 Wettkämpfe nacheinander, habe ich glaube alle über 14 gestoßen. Und da war einfach die Trefferquote dann einfach ziemlich hoch, ja.
Aber das bestätigt ja, dass das Gefühl für euch Sportler ja, also vor allen Dingen Hochleistungssportler, extrem wichtig ist. Arbeitest du da mit einem Mentalcoach zusammen oder hast du da, was weiß ich, machst du Yoga oder Waldspaziergänge oder wie bringst du dich da im Kopf in die Form, dass du sowas auch erreichen kannst?
Ja, das ist jetzt die Frage. Letztes Jahr habe ich keins von all dem gemacht, ja.
Okay.
Dieses Jahr, jetzt beschäftige ich mich tatsächlich ein bisschen mehr mit meinem Mentalen. Mit Matthias Berg zusammen, kommt er auch hier aus der Ecke. Mit dem mache ich das zusammen, treffe mich ab und zu, unterhalte mich einfach mit ihm, ja. Um einfach so ein bisschen, dem kann ich dann einfach anders sprechen, einfach auch schon lange kennen. Und er war selber Leistungssportler. Mit ihm kann ich dann einfach ein bisschen anders mich öfters mal unterhalten. Wie das vielleicht jetzt im, im direkten Freundeskreis oder auch mit Luisa oder so ist, weil oft halt man das im Sport dann irgendwie anders spielt und dann tut es einfach gut, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann, der das vielleicht auch schon mal mitgemacht hat. Ja.
Ja.
Und das tut mir auf jeden Fall gut. Da beschäftige ich mich auf jeden Fall auch damit. Und ja, das meiste ist immer noch das Training. Das ist entscheidend. Ja. Das Gefühl im Training, im Kugelstoßring, wenn man reingeht, wenn man ein gutes Gefühl hat, man genau weiß, wie sich die Positionen anfühlen müssen, um dann die ganze Power in den Ring, in die Kugel abzugeben. Und das ist, ja, wenn ich das jetzt auf dieses Jahr so ein bisschen widerspiegelt, das ist das, was einfach noch so ein bisschen fehlt. Alles andere stimmt, die Werte außerhalb vom Kraftraum sind toll, aber im Ring ist es einfach noch ein bisschen unkoordiniert. Da stimmt einfach das Timing noch nicht, ja. Wenn ich in welcher Position bin, wo befindet sich mein Oberkörper, dann die Kugel und so weiter.
Das ist ja eine ziemlich komplexe Sportart. Also wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir drücken dir natürlich alle die Daumen, natürlich auch alle hier aus der Region Sindelfingen, Böblingen, die dich ja alle kennen und schätzen gelernt haben. Aber ich kann jetzt natürlich, ja, ich kann jetzt nicht aufhören, ohne dich noch zu fragen, wer wird denn jetzt eigentlich Fußball-Europameister?
Also wenn ich jetzt so gefragt wird, dann natürlich die Mannschaft, die Mannschaft geschlagen hat, die eigentlich hätte Europameister werden sollen. Also tippe ich auf die Engländer.
Okay, dann schauen wir mal. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg in der Vorbereitung auf Tokio und dort natürlich viel Erfolg. Vielen Dank, Nico Kappel.
Dankeschön, danke, freut mich, vielen Dank.
Schlusspfiff für heute. Mehr gibt es jeden Tag in unserem EM-Spezial in der SZBZ und auf szbz.de.